Ja, wir fangen einen total spannenden neuen Abschnitt an in der Bibel. Wir haben ja bis jetzt fünf Bücher Mose durchgemacht, den Pentateuch, das Gesetz und dann die historischen Bücher. Und dann zuletzt haben wir uns die poetischen Bücher angesehen. Und jetzt kommen wir zum letzten Block, sage ich mal, des Alten Testaments. Und das sind die Prophetenbücher. Vielleicht das Spannendste, was das Alte Testament zu bieten hat in einem gewissen Sinn. In einem gewissen Sinn auch das Schwierigste, weil es nicht immer sehr einfach ist zu erkennen oder auszulegen, an wen oder über was der Prophet an der einen oder anderen Stelle genau spricht. Ich denke, bei vielen ist es klar, bei manchen ist es schwierig. Erinnert euch, als wir die Geistesgaben durchgemacht haben, haben wir auch darüber gesprochen, dass es zwei Arten von Prophetie gibt. Es gibt didaktische Prophetie, das heißt lehrende Prophetie, wo Prophet einfach sagt, das und das hat Gott gesagt und das gilt jetzt in dieser Situation. Oder weil ihr nicht reagiert habt auf das, was Gott gesagt hat, wird jetzt das eintreffen, was Gott schon im Voraus prophezeit hat. Und zweite Art von Prophetie ist die vorhersagende Prophetie, das, was wir als prophetisch im engeren Sinn verstehen, so im allgemeinen Sprachgebrauch, wo etwas Zukünftiges vorhergesagt wird, ein Ereignis oder eine Person. Und wir finden in Jesaja, wie bei allen Propheten, beides. Mit dem Didaktischen haben, glaube ich, die wenigsten Leute Probleme. Mit der vorhersagenden Prophetie ist es so eine Sache. Da haben, sagen wir mal, zumindest liberal eingestellte Leute, die ein Problem damit haben, dass Gott Wunder tut oder Übernatürliches tut, ein Problem. Bibelkritiker, Naturalisten, die im Prinzip in ihrer Weltsicht davon ausgehen, es gibt nichts Übernatürliches. Und deswegen, wenn etwas Zukünftiges vorhergesagt wurde, dann kann das irgendwie nicht stimmen. Und deswegen, wir werden jetzt nicht groß ins Detail gehen, aber deswegen haben die Bibelkritiker so in den letzten, ja, sag mal grob 200 Jahren angefangen, die Einheit des Buches Jesaja zu bezweifeln. Ersten Abschnitt von Jesaja denken die meisten, dass es Jesaja zugerechnet wird. Problematisch für manche ist der zweite Teil von Jesaja. Wir werden später gleich noch aufs Layout zurückkommen, auf die Gliederung des Buches. Im zweiten Bereich gibt es sehr viele messianische Prophetien und auch historische Prophetien. Also sehr konkrete Dinge, sehr genaue Dinge. Also zum Beispiel in Jesaja 45 wird der Perserkönig Kyros beim Namen genannt und er wird da angesprochen und ihm wird der Auftrag gegeben, im Prinzip das Volk Israel wieder ziehen zu lassen, dass sie ihre Städte, ihr Land wieder aufbauen. Jesaja hat es 200 Jahre vor dem Event prophezeit. Also für Leute wie wir, die denken, dass die Bibel von Gott inspiriert ist und die an einen Gott glauben, einen übernatürlichen Gott, ist das alles kein Problem. Wenn es einen Gott gibt, ist es für ihn kein Problem, etwas vorherzusagen, was in ein paar hundert Jahren sein wird. Aber für jemanden, der jetzt nicht an Gott glaubt und versucht, alles natürlich zu erklären, ist das natürlich ein Rätsel und die stoßen da an ihre Grenzen. Und deswegen haben die Bibelkritiker begonnen zu sagen, nee, das kann nicht sein, Jesaja kann das nicht geschrieben haben, weil woher hat er es denn gewusst? Natürlich nicht. Und dann haben sie begonnen, zuerst zu sagen, es gibt einen zweiten Jesaja, den haben sie dann Deutero Jesaja genannt, also den zweiten, also irgendjemand, der später eben nach diesem Event, nachdem der Kyros gekommen ist zur Zeit des Exils, irgendjemand, der im Namen von Jesaja sozusagen sein Buch weitergeschrieben hat und ergänzt hat, und dann später ist noch ein dritter dazugekommen. Ja, wird auch mit verschiedenen Argumenten da argumentiert, dass es sprachlich ein bisschen anders ist, aber in diesen zwei Abschnitten geht es auch um völlig unterschiedliche Sachen, unterschiedliche Betonungen, unterschiedlicher Kontext. Wir wissen auf der anderen Seite auch, es gibt so 25 Wörter oder Phrasen, die nur Jesaja verwendet hat, niemand anderer. Und die finden wir durch das gesamte Buch Jesaja durchverstreut. Das spricht für die Einheit des Buches. Es wurden auch nie unterschiedliche Rollen gefunden oder Schriftfragmente von Jesaja, wo immer nur diese angeblichen unterschiedlichen Wellen vorkommen. Wenn wir davon ausgehen, dass es zwei unterschiedliche Autoren gab, die das dann irgendwann mal zusammengefügt haben, sollte man annehmen, dass man auch Fragmente findet, wo nur der eine Abschnitt ist oder der andere. Das ist auch nicht so. Ähnlich wie bei den 5 Mosebüchern wurde das ja auch gemacht, dass da 4 verschiedene Autoren reingelesen wurden. Es wurden nur nie diese Dokumente gefunden oder Fragmente gefunden, wo es wirklich auf 4 hindeutet. Das sind reine Interpretationen in den Text hinein. Also zum Beispiel in Qumran wurde eine Jesaja-Rolle gefunden und eine Rolle von Jesaja. Die Juden haben immer gedacht, dass das Jesaja-Buch das Buch von einem Propheten ist. Und um das Ganze abzuschließen, was noch wichtiger ist und was für uns eigentlich die Diskussion beenden sollte: Jesus hat das Buch als ein Buch gesehen. Er hat nur von einem Jesaja geredet. Zum Beispiel in Johannes Kapitel 12. Da haben wir eine sehr interessante Stelle. Da zitiert Jesus nämlich aus beiden Abschnitten, aus dem Kapitel 6 und aus dem Kapitel 53 von Jesaja, und schreibt beides dem Propheten Jesaja zu. Das ist in Johannes 12, Abvers 37. Da steht: Obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn, damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, dass er sprach: Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt, und wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Das steht in Jesaja 53. Darum konnten sie nicht glauben, weil Jesaja wieder gesagt hat: Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt, dass sie nicht mit den Augen sehen und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Das steht in Jesaja 6. Dies sprach Jesaja, weil er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Viele messianische Prophetien, also Prophetien, die über den Messias, über den Retter, über Jesus sprechen, in Jesaja. Also wir werden uns nicht länger aufhalten mit dieser Autorendiskussion, da gibt es ganze Bücher drüber. Wir gehen davon aus, dass das, was die Bibel sagt, die Wahrheit ist und dass das ganze Buch von einem Propheten geschrieben ist. Auch Jesus ist davon ausgegangen und das langt mir eigentlich. Der Name Jesaja bedeutet so viel wie: Jahwe ist Heil. Er hat in Jerusalem gelebt. Wir wissen, dass er verheiratet war, dass er mindestens 2 Söhne hatte, die auch prophetische Namen hatten. Die Tradition sagt uns, dass Jesaja der Neffe von König Usia war, ein König, der sehr lange regiert hat in Israel, ein guter König. In 2. Chronik 26, Vers 22 lesen wir, dass Jesaja die Geschichte von König Usia niedergeschrieben hat. Also er kommt aus einer königlichen Familie. Wir sehen das auch in dem Buch, der Jesaja hatte Zugang zu den Königen. Er konnte im Königshof ein- und ausgehen. Er war in einem gewissen Sinn ein königlicher Prophet. Auch im übertragenen Sinn. Also Jesaja ist wahrscheinlich der größte der schreibenden Propheten von seinem ganzen Stil her. Er hat eine sehr gehobene, intellektuelle Sprache, auch poetische Sprache. Wir könnten sagen, er wäre der Goethe oder Schiller der Propheten, unter den Propheten vielleicht der Shakespeare. Auch das längste Prophetenbuch, ihr wisst ja, dass die Prophetenbücher der Länge nach geordnet sind in der Bibel, nicht unbedingt chronologisch, historisch gesehen. Deswegen habe ich euch auch diesen Zettel kopiert, dass ihr sehen könnt, wo der Prophet Jesaja hineinpasst. Der Prophet Jesaja hat gedient in dieser Zeit. Wir lesen im Vers 1, das Gesicht, das Jesaja, der Sohn des Amos, über Juda und Jerusalem geschaut hat. Also da sehen wir schon, es geht vor allem um Juda und Jerusalem in den Tagen von Usia, Jotam, Ahas, Hiskia, den Königen von Juda. Also er hat seinen Dienst ausgeübt während der Regierungszeit von 4 Königen.
Vom Vater wird eigentlich nicht viel mehr so erwähnt, von dem Amos.
Nee, nicht wirklich.
Das war also nur, das war immer so, der Sohn des, an vielen Stellen, dass das eben der Vater erwähnt, aber er hat so
keine. Also die Tradition sagt, dass der Amos der Bruder von König Usia war.
Usia, ja.
Aber uns wird hier nicht mehr gesagt eigentlich. Jesaja diente ungefähr 740 bis 680 vor Christus, also einen langen Dienst in den Tagen von diesen 4 Königen. Usia wird manchmal Usia genannt, manchmal Asaja, das sind dieselben Personen. Die anderen Könige waren weitgehend gut, aber der Ahas, der hier aufgezählt wird, das war ein sehr böser König. Und dann kam wieder Hiskia, das war wieder ein guter König. Und nach Hiskia sein Sohn, der Manasse, der war auch wieder ein ganz ein schlimmer König. Und das sagt auch wieder nur die Tradition, dass Jesaja hingerichtet wurde, dann war schon ein alter Mann während der Regierungszeit von Manasse. Im Hebräer 11 wird erwähnt, dass manche zersägt wurden.
Ja.
Und da gibt es auch wieder nur traditionelle Überlieferungen, die sagen, dass König Manasse den Hiskia in 2 Sägen hat lassen. Historisch gesehen seht ihr hier auch, Jesaja hat gedient parallel mit dem Propheten Micha. Der hat auch in Juda gedient. Und dann dem Propheten Hosea im Nordreich Israel und auch Prophet Amos, die haben sich auch noch ein Stück weit überschnitten. Aber ihr seht hier auch chronologisch, Jesaja hat zu der Zeit seinen Dienst getan, als das Nordreich Israel in die Verbannung gegangen ist. Und ja, Südreich Juda hat noch so ungefähr 100 Jahre länger existiert, ist wahrscheinlich vor allem auch den Reformen der guten Könige zuzuschreiben, auch von Hiskia. Also wie gesagt, der Ahas war sehr böse. Und obwohl der Prophet Jesaja ihn gewarnt hat, nicht auf Assur zu vertrauen oder auf Ägypten zu vertrauen, sondern auf den Herrn zu vertrauen, haben sich die nicht immer dran gehalten. Den historischen Hintergrund zu Jesaja finden wir in 2. Könige 15 bis 21. Es wäre eine lohnenswerte Hausaufgabe, einfach mal zu lesen, den historischen Hintergrund aufzufrischen. 2. Könige 15 bis 21 und 2. Chronik 26 bis 32. Der historische Hintergrund ist im Wesentlichen die Bedrohung von Israel, dem Nordreich, und Juda, dem Südreich, durch die Assyrer. Die Assyrer waren die Weltmacht oder sind zur Weltmacht aufgestiegen. Das ist alles so zur Zeit des Jesaja passiert. Assur ist zur Weltmacht aufgestiegen und hat dann auch diese ganzen Königreiche in dieser Gegend bedroht. Usia oder Asaja, wie gesagt, war ein guter König, der hatte eine lange Herrschaft, auch eine reiche Herrschaft, da gab es Wohlstand in Israel, Frieden. Aber dann gegen Ende seiner Herrschaft wurde der stolz und er ging in den Tempel hinein und dann hat Gott ihn bestraft mit einem Aussatz. Dann war Jesaja noch ein junger Mann während der Zeit. Und dann hat sein Sohn, der Jotham, die Regierungsgeschäfte übernommen. Der war auch ein guter König. Aber dann dessen Sohn, der Ahas, war ein sehr böser König. Hiskia war dann wieder ein guter König. Und dann, wie gesagt, sein Sohn Manasse war sehr böse. Der ist wieder zurückgegangen zu Götzendienst. Und all dem hat diese Reformen, die eigentlich sein Vater, der Hiskia, durchgeführt hat, wieder rückgängig gemacht. Geschichtlicher Hintergrund, Bedrohung durch die Assyrer, die steigen zur Weltmacht auf. Ab 840 vor Christus war Israel, das Nordreich, tributpflichtig den Assyrern, ab dem König Jehu. Und dann 734 ist der Nordteil von Israel, so um den See Genezareth, Galiläa, diese Gegend, von den Assyrern in die Gefangenschaft geführt worden.
Wann war das?
734. Das ist die Geschichte des Nordreiches jetzt,
ja, oder? Ja, ja, ja.
Nördliche Teil des Nordreiches, ja. Von den Assyrern erobert wurde. Syrien und Israel, das Nordreich, haben sich verbündet gegen Assur. Das war der König Tiglath-Pileser, der zweite damals, der Assyrerkönig. Gab es auch drei Könige während dieser Zeit von Jesaja. Und Syrien und Israel haben gewollt, dass sich das Südreich Juda anschließt, ihre Rebellion gegen Assur, und der König Ahas wollte das nicht. Und deswegen haben Syrien und Israel dann Juda angegriffen. König Ahas hat dann Assur um Hilfe gerufen und die haben Syrien und das Nordreich Israel überrannt. Juda wurde gerettet, ist aber dann tributpflichtig geworden und abhängig von Assur. Und dann wenig später hat der nächste Assyrerkönig, der Salmanasar, Israel, das ganze Nordreich Israel und Jerusalem zerstört. Das ist 722 passiert. Da war so Jesaja vielleicht 50, 60 Jahre alt. Mit dem Südreich Juda ging es auch steil bergab unter dem bösen König Ahas. Und wahrscheinlich waren es nur diese energischen Reformen von König Hiskia, die das Gericht über die Nation vorübergehend abgewendet hat. Später hat der Hiskia Bündnisse mit Ägypten geschlossen und Babylon, obwohl der Jesaja ihn davor gewarnt hat. Und das hat dann wieder zu erneuten Angriffen von den Assyrern geführt. Also Jesaja hat es zwar unterstützt, dass Hiskia gegen Assur rebelliert hat, aber er hat gesagt, vertraut auf den Herrn, wenn ihr euch nicht nach Ägypten oder an die Babylonier, sondern vertraut dem Herrn. Der Hiskia hat da erstmal nicht drauf gehört, er hat Ägypten um Hilfe gerufen, das war eigentlich die einzige Macht, die Assur gleichwertig war. Bei Israel und auch Juda war es ja immer so, dass die immer diesen Weltmächten im Weg standen, die da gerade die Erde praktisch erobern wollten. Halt die damalige zivilisierte Welt da. Also wenn das im Nahen Osten waren, Assur oder Babylonien, die haben sich irgendwann mal dann in die Haare gekriegt mit Syrien und mit Ägypten. Und auf dem Weg nach Ägypten mussten die natürlich nach Israel ziehen oder umgekehrt. Und die waren da immer mit betroffen von diesen Kriegen, die zwischen diesen großen Mächten
sich ereignet haben. In dem Syrien, dieser Assad, der war ja noch ganz ferne und ist jetzt irgendwo der ganz Böse.
Ja.
Ja, das gibt es ja schon immer, gibt es auch heute noch.
Ja, ist ja ein Stück weit heute noch so. dieses kleine Stück Land eigentlich eingezwängt ist zwischen Machtblöcken. Und das war auch damals so. Auf der einen Seite Ägypten und auf der anderen Seite eben diese ganzen Mächte im Osten. Als der Sanherib, das war dann wieder der nächste Assyrerkönig, gegen Juda gezogen ist, haben ihm die Ägypter dann aber nicht geholfen. Und die Assyrer, die haben Juda verwüstet. Die haben 46 Städte zerstört, 200.000 Juden gefangen, genommen und weggeführt.
Da war doch die Begebenheit, wo der Engel des Herrn die 185.000
genau, das kommt
in einer Nacht.
Genau, das kommt in dem Kontext.
Das war da, ja.
Ein bisschen später. Zuerst mal hat Hiskia das mit Zahlungen wieder abgewendet, hat hier im Prinzip den ganzen Tempelschatz hingeschickt. Waren aber weiter frontpflichtig und dann hat er aber weiter Intrigen mit Ägypten geschmiedet, sich an die um Hilfe gewandt, wovor der Jesaja ihn gewarnt hat. Und dann ist der Sanherib zurückgekommen und diesmal auch vor Jerusalem, das war 701 vor Christus. Und an dem Punkt hat der Hiskia dann auf den Rat von Prophet Jesaja gehört und er hat zum Herrn um Hilfe ausgeschrien. Und er kennt die Geschichte, dann hat ein Engel des Herrn 185.000 Assyrer erschlagen, also diese ganze assyrische Armee da aufgerieben vor Jerusalem. Das war ein Schlag, von dem sich die Assyrer nie mehr erholt haben. Jesaja berichtet in seinem historischen Teil davon, im Kapitel 37. Juda wurde frei von der drohenden Invasion, hatte wieder Frieden. Also eine Lektion, die wir da lernen, ist, dass das Vertrauen auf den Herrn die beste Verteidigung ist. Ja, kommen wir zum Aufbau von dem Buch, wenn wir gerade drüber reden. Interessanter Aufbau von Jesaja. Jesaja wird auch so als die Bibel im Kleinformat bezeichnet, weil das Buch Jesaja besteht aus 66 Kapiteln, wie die Bibel aus 66 Büchern besteht. Ich weiß jetzt nicht, ob wir sagen können, das ist so inspiriert vom Herrn. Die Kapitelangaben waren dann nicht ursprünglich auf diesen Schriftrollen drauf. Aber trotzdem ist es interessant. Die ersten 39 Kapitel betonen Gericht und das Gesetz und das Verlangen nach Heil. Erinnert uns ein bisschen an das Alte Testament, das auch 39 Bücher hat. Und dann die letzten 27 Kapitel betonen Hoffnung, Gnade, Wiederherstellung, das Angebot von Heil, also Gegenstück zum Neuen Testament. Im ersten Abschnitt könnten wir auch sagen, präsentiert uns Jesaja Gott als den heiligen Herrscher und Richter. Schlüsselkapitel in dem Abschnitt wahrscheinlich Jesaja 6, wo Jesaja diese wunderbare Vision hat von dem Herrn, der auf dem Thron sitzt, über dieses Universum. Und die Engel rufen ihm zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher. Berufungserlebnis von Jesaja. Und dann im zweiten Abschnitt präsentiert er uns Gott als den gnädigen Erlöser. Und da ist das Schlüsselkapitel ganz sicher Jesaja 53, wo wir den leidenden Gottesknecht haben. Das ist ein Kapitel, mit dem wir sehr vertraut sind, ein sehr prophetisches, messianisches Kapitel. Also wir könnten dieses Jesaja-Buch einteilen in drei Abschnitte im Wesentlichen. Kapitel 1 bis Kapitel 35 haben wir Prophetien des Gerichts vor allem. Da sehen wir den Thron Gottes. Wir werden sehen, im ersten Kapitel wird er vor allem über Juda prophezeien, in den ersten 6 Kapiteln, Entschuldigung, und dann in den nächsten Kapiteln vor allem über Israel, das Nordreich, und dann in weiterer Folge über heidnische Nationen, Gottes Gericht. Und dann haben wir einen historischen Einschub, das ist auch sehr interessant. Kapitel 36 bis 39, da haben wir die Geschichte von Hiskia. also unter anderem diese Geschichte, wie der Engel des Herrn 185.000 Assyrer erschlagen hat vor Jerusalem. Also gibt uns den historischen Kontext, die historische Geschichte, den Übergang von Assur zur Weltmacht zu Babel als Weltmacht. Und dann Kapitel 40 bis Kapitel 66 haben wir Prophetien über die Hoffnung. Wir könnten sagen über das Lamm Gottes, zuerst der Thron Gottes, dann das Lamm Gottes. Sehr messianisch, sehr prophetisch über Jesus, also ganz viele unterschiedliche Prophetien über Jesus, über sein Sterben. Denkt an Jesaja 53. Aber wir finden auch seine Himmelfahrt, seine Herrschaft. Ganz viele Dinge. Zweck des Propheten Jesaja ist, er warnt Juda im Prinzip vor den Sünden, die das Nordreich Israel zu Fall brachten. Nämlich Abfall von Gott, Ungerechtigkeit, Götzendienst. Das Buch Jesaja offenbart uns Gottes Herz. Alle Propheten eigentlich. Prophetenbücher sind deswegen so schön, weil wir einen Einblick bekommen in Gottes Herz, Gottes Ringen mit seinem Volk. Dass das wirklich seine Absichten waren. Gott ist souverän und er hatte immer die souveräne Kontrolle. Er ist der souveräne Herrscher auf dem Thron. Und als souveräner Herrscher muss er auch Rebellen bestrafen. Und er tut es auch. Aber mit einem weinenden Herzen, weil Propheten offenbaren uns Gott auch als einen Ehemann, der betrogen wurde. Das ist auch so ein Bild. Das eine ist ein König und seine Untertanen. Ein anderes Bild, was wir sehen, ist ein Ehemann und seine untreue Frau. Prophet Hosea ist da ganz stark in diesem Bild. Und wir haben auch immer wieder das Bild von einem Vater und seinen ungehorsamen Kindern. Werden wir auch hier im Kapitel 1 in Jesaja sehen. Also er ist souverän, er ist der souveräne Herrscher, der souveräne Richter auch. Aber wir kriegen auch einen Einblick in sein Herz. Er will eigentlich nicht richten. Er schickt die Propheten eigentlich, um sein Volk zur Umkehr zu bringen. Dass es nicht eintreffen muss, dieses Gericht, was sie ankündigen, wenn sie sagen, hey, wenn ihr nicht umkehrt, dann wird es passieren. Gott ist gnädig. Er ist auch unser Erlöser. Sehen wir im zweiten Teil, der uns so sehr liebt, dass er in Jesus für uns gestorben ist. Also seine Herrschaft ist auch eine gnädige Herrschaft, eine Herrschaft der Gnade. Aber um Anteil an seiner Herrschaft und an dieser Gnade zu bekommen, müssen wir uns ihm auch unterwerfen. Jesaja wird oft auch der evangelische Prophet genannt oder der messianische Prophet. Wir haben hier in Jesaja, und das macht es zu so einem wirklich spannendes Buch. Ich bin begeistert, dass wir das studieren. In Jesaja finden wir mehr messianische Prophetien als in allen anderen Prophetenbüchern zusammen, ungefähr doppelt so viel.
Wieso wird es evangelisch genannt? Also gute Botschaft, Prophet?
Ja, auch Evangelium, evangelisch vom Evangelium. Evangelium, Messias, hängt ja zusammen. Jesaja wird auch von allen Propheten im Neuen Testament am häufigsten zitiert. Zweimal so oft als alle anderen zusammen. Okay, mit dem Hintergrund, lass uns mal in den Text gehen. Schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. Ersten fünf Kapitel haben wir wahrscheinlich Prophetien, die unter dem König Usia aufgeschrieben wurden. Wobei das auch nicht ganz klar ist, ob das alles so chronologisch ist. Lesen wir nochmal Vers 1. Das Gesicht, das Jesaja, der Sohn des Amos, über Juda und Jerusalem geschaut hat, in den Tagen von Usia, Jotham, Ahas, Hiskia, den Königen von Juda. Hört, ihr Himmel, und horcht auf, du Erde, denn der Herr hat geredet. Also er ruft hier Himmel und Erde als Zeugen an. Und was hat der Herr geredet? Ich habe Kinder großgezogen und auferzogen, sie aber haben mit mir gebrochen. Da haben wir dieses Bild von dem Vater, dem seine Kinder ungehorsam sind. Meine Kinder haben mit mir gebrochen. Und es ist auch interessant, vielleicht nochmal uns in Erinnerung zu rufen, dass diese Zeit unter König Usir eine sehr lange Herrschaft war, die dem Volk Stabilität und Wohlstand gebracht hat. Und das sind immer gefährliche Zeiten, auch in unserem Leben. Wohlstand ist, glaube ich, gefährlicher als Armut, geistlich gesprochen. Jesus hat gesagt, es ist schwieriger für einen Reichen in das Himmelreich zu kommen, als dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht. Und er hat gesagt, es ist möglich, aber nur durch Gott. Es ist ein Wunder, wenn das geschieht. Wohlstand kann uns eindullen, Wohlstand kann uns stolz machen. Wir denken, wir brauchen Gott nicht. Wir können alles alleine regeln. Geld regiert die Welt. So ein falscher Eindruck von Macht oder Einfluss. Aber die Wahrheit ist, wir sind so schwache Menschen, wir sind ein Windhauch. Hat unser Prediger gesagt. Wir sind wie Gras, das an einem Tag grün ist und steht und am nächsten Tag bläst der Wind drüber und es verdorrt. Wir sind sehr vergänglich. Ein Schlaganfall und wir sind weg vom Fenster und es ist nichts mehr mit unserem großen Einfluss und dem, was wir denken, aber Wohlstand kann gefährlich sein. Ich möchte euch mal, oder ihr könnt gerne mitlesen, 5. Mose Kapitel 6, da warnt Gott nämlich das Volk davor. 5. Mose 6, Abvers 4. Ihr könnt auch 5. Mose 8 lesen, da wiederholt er eigentlich ähnlich nochmal das. Ich bin im 4. Mose, deswegen steht da was anderes. Fünfter Mose 6, eigentlich eine sehr bekannte Stelle. Vers 4, das große Glaubensbekenntnis von Israel. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. So wichtig ist Gottes Wort. Und es soll geschehen, wenn der Herr, dein Gott, dich in das Land bringt, das er deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, dir zu geben, große und gute Städte, die du nicht gebaut hast, und Häuser voll von Guten, die du nicht gefüllt hast, und ausgehauene Zisternen, die du nicht ausgehauen hast, Weinberge und Olivenbäume, die du nicht gepflanzt hast. Und wenn du dann essen und satt werden wirst, also Wohlstand, Überfluss, so hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, ja nicht vergisst, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus. Den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten und ihm dienen, und bei seinem Namen sollst du schwören, ihr sollt nicht anderen Göttern von den Göttern der Völker, die rings um euch her sind, nachlaufen, denn ein eifersüchtiger Gott ist der Herr, dein Gott, in deiner Mitte, damit nicht der Zorn des Herrn, deines Gottes, gegen dich entbrennt und dich vom Erdboden weg vernichtet. Ihr sollt den Herrn, euren Gott, nicht prüfen, wie ihr ihn zum Massa geprüft haben. Halten sollte die Gebote des Herrn, eures Gottes, und seine Zeugnisse und seine Ordnungen, die er dir geboten hat. Und du sollst tun, was recht und gut ist in den Augen des Herrn, damit es dir gut geht und du hineinkommst in das gute Land und Besitz nimmst, das der Herr deinen Vätern zugeschworen hat, um alle deine Feinde vor dir hinauszustoßen, so wie der Herr geredet hat. Sehr aktuelle Worte. Passen perfekt in unsere Gesellschaft, weil uns geht sehr gut. Jammern zwar viel, aber auf sehr, sehr hohem Niveau. Wir leben in Wohlstand. Wir alle haben mehr, als wir zum täglichen Leben brauchen. Wir können ansparen, wir können Dinge aufhäufen, die wir gar nicht unbedingt wirklich brauchen. Wir leben im Luxus. Und die Gefahr ist, dass wir den Herrn vergessen. Und von wem das alles kommt. Und Leute sagen, boah, ich habe mir das geschaffen, ja, aber wer hat dir deine Gaben gegeben und die Möglichkeit gegeben, und du hättest im Busch irgendwo in Afrika geboren werden können oder in Südamerika, was dann? Gott hat dir die Gelegenheiten gegeben und Gott hat dich gesegnet. Und deswegen sollst du ihn anbeten und nicht irgendwelche Götzen. Aber das war das Problem. Ist genau das passiert, wovor Gott schon durch Mose diese neue Generation, die das Land eingenommen hat, gewarnt hat. Und hier ist es passiert. Und der Herr, der Vater, wendet sich hier gegen seine rebellischen Kinder. Wir können sagen, verwöhnte Kinder, die sich vom Papa abgewandt haben, der ihnen das alles ermöglicht hat. Und die nicht dankbar sind, sondern den Papa vergessen haben und irgendwelchen anderen Dingen nachjagen. Soll es ja heute auch noch geben. Ne? Der Herr sagt, ich habe Kinder großgezogen und auferzogen. Und wie furchtbar das für Eltern ist. Ne? Wir Eltern, wir investieren in die besten Jahre unseres Lebens in unsere Kinder, wechseln Windeln, versuchen sie zu erziehen und aufzuziehen. Und sie haben mit mir gebrochen, sagt der Herr. Versetzt euch in einen Papa, dessen Kinder nichts mehr von ihm wissen wollen, weil ihnen andere Dinge wichtiger geworden sind, weil ihnen das nicht passt, was der Papa sagt, was immer. Sie wollen niemanden haben, der ihr Leben spricht. Das tut weh, oder? Und das ist so ein Einblick in Gottes Herz, wie er sich gefühlt hat, auch dabei. Und wir wissen aus dem Hebräerbrief, ein Vater, der seine Kinder liebt, der züchtigt seine Kinder. Und das wird Israel und Juda hier erleben. Es gibt noch eine Stelle in 5. Mose 21. Da gibt es eine interessante Stelle über rebellische Kinder. Das war damals gar nicht so ohne. Wenn ein Kind gegen seine Eltern rebellisch war und die haben das Kind gezüchtigt und versucht zurechtzuweisen und hat alles nichts geholfen, dann wurde letztendlich dieses rebellische Kind gesteinigt. Boah, brutal. Kommt uns zumindest brutal vor. Gegenstück im Neuen Testament passiert natürlich nicht mehr. Gegenstück im Neuen Testament ist die Exkommunikation im Wesentlichen. Und vielleicht gibt es auch einen Punkt, wo man sogar als Eltern sagen muss, einem Kind, das total rebellisch ist, okay, dann musst du gucken, wie du alleine zurechtkommst. Dann kannst du nicht bei uns in der Familie leben. Und ich kenne solche Fälle, ne? Wenn irgendein Teenager auf Drogen ist und völlig auf die rebellische Schiene gerät, dass Eltern sagen mussten, nicht in unserem Haus. Du kannst dich entscheiden, du kannst bei uns sein, in unserem Haus, in unserer Familie. Da gelten aber unsere Werte und unsere Regeln. Und wenn du das nicht willst, dann hier ist die Tür mit einem gebrochenen Herzen. Aber du hast jüngere Geschwister und wir können nicht zulassen, dass du diesen Einfluss in unser Haus reinbringst. Und das tut weh. Mit gebrochenem Herzen. Und das ist, was wir hier sehen. Ein Vater, der seine Kinder richten und bestrafen und züchtigen muss. Haben wir eine Beschreibung von dem Zustand der Nation. Zweites Bild. Wir hatten das Bild von einem Vater, jetzt spricht er über Tiere und ihre Besitzer. Ein Rind kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn. Jeder Fifi weiß, welcher Hand ihn füttert. Israel aber hat keine Erkenntnis. Mein Volk hat keine Einsicht. Störrischer noch als ein Esel. Wehe, sündige Nation, schuldbeladenes Volk, Geschlecht von Übeltätern, verderbenbringende Kinder. Sie haben den Herrn verlassen, haben den Heiligen Israels verworfen, sie haben sich nach hinten abgewandt. Wohin wollt ihr noch geschlagen werden, die ihr eure Widerspenstigkeit nur vermehrt? Also Gott züchtigt und sie kehren trotzdem nicht um. Und sehr oft hat Gott sein Volk gezüchtigt durch heidnische Nationen, durch ihre Feinde, die dann die Oberhand gewonnen haben. Das ist so, das gilt auch für uns. Wir können nicht im geistlichen Kompromiss leben und siegreich sein im geistlichen Kampf. Das funktioniert nicht. Dann werden wir auf die Schnauze fallen. Sie haben den Herrn verlassen, haben den Heiligen Israels verworfen, sie haben sich nach hinten abgewandt. Wohin wollt ihr noch geschlagen werden, die ihr eure Widerspenstigkeit nur vermehrt? Das ganze Haupt ist krank und das ganze Herz ist sieg. Also das nächste Bild von einem Menschen, der krank ist und der geschlagen ist, der gezüchtigt wurde so sehr, dass es keine heile Stelle mehr am Körper gab. Recht eindrückliches Bild hier. Von der Fußsohle bis zum Haupt ist keine heile Stelle an ihm. Wunden und Striemen und frische Schläge, sie sind nicht ausgedrückt und nicht verbunden, noch mit Öl gelindert. Das war der Zustand des Volkes. Moralisch, vielleicht spricht es hier sogar die äußeren Umstände an. Das wäre dann diese Invasion unter den Assyrern, die alles im Erdboden gleich gemacht haben und immer mehr Leute weggeführt haben. Vers 7, euer Land ist eine Öde, eure Städte sind mit Feuer verbrannt. Und die Assyrer waren für ihre Brutalität bekannt. Die haben Menschen lebendig gepfählt und Köpfe abgehauen und an ihre Lanzen und also ganz brutal. Euer Land ist eine Öde, eure Städte sind mit Feuer verbrannt, euer Ackerland, Fremde verzehren seine Frucht vor euren Augen. Eine Öde ist es wie bei einer Umkehrung durch Fremde, oder manche übersetzen die Umkehrung von Sodom. Und die Tochter Zion ist übrig geblieben, wie eine Laubhütte im Weinberg, wie eine Nachthütte im Gurkenfeld, wie eine belagerte Stadt. Die Tochter Zion ist Jerusalem. Und entweder spricht es hier prophetisch über diese syrische Invasion in Juda im Südreich, oder es ist nicht chronologisch, was hier geschrieben steht, dass es in dieser Zeit eben geschrieben wurde. Aber so war das. Die Assyrer sind eingefallen, auch nach Juda, und haben dort alle Dörfer platt gemacht im Prinzip und die kleinen Städte, und dann am Schluss war es wirklich fast so, diese poetische Sprache hier, dass wirklich nur mehr Jerusalem gestanden hat. Und da hat Gott dann gerettet, diese Geschichte mit den 185.000, sodass Jerusalem nicht zerstört wurde. Aber Jerusalem stand da wie eine Hütte im Weinberg. Alles andere ist platt gemacht, das Einzige, was noch steht, oder eine Hütte im Gurkenfeld. Und wie eine belagerte Stadt.
Tochter Zion, woher kommt es, dass das jetzt Jerusalem ist? Ist das so ein Berg in Jerusalem oder Zion? Oder?
Ja, Zion war ursprünglich ja, wo David die Davidstadt aufgebaut hat, dieser Hügel, aber wurde dann später für ganz Jerusalem auch verwendet. Genau, also es ist synonym, wenn er hier über Zion spricht, spricht er über Jerusalem. Vers 9, hätte der Herr der Herrscher uns nicht einen ganz kleinen Überrest gelassen, wie Sodom wären wir, Gomorra wären wir gleich, also vollständig ausgelöscht. Und das ist ein Thema in Jesaja, auch in den anderen Propheten, ein Thema, was sich durch die Bibel durchzieht, ist dieses Thema von dem Überrest. Römerbrief, können wir auch dran denken, Kapitel 9 bis 11. Ein kleine Überrest ist Israel übrig geblieben. Also zieht sich durch. Das Volk wird gerichtet, es bleibt ein kleiner Überrest übrig. Viele fallen ab, aber ein kleiner Überrest ist dem Herrn treu. Zur Zeit ist...
Das geht ja durch bis...
Bis jetzt.
Ja. Das wird immer so sein.
Und bis ins Neue Testament. Ja. Na, zur Zeit Jesu war der treue Überrest vielleicht mal 12 oder 120. Das war der treue Überrest von Israel. Ne? Ja. Na, der Rest hat den Messias kreuzigen lassen. Na, hatten wir erst am Sonntag. Na, kreuzige ihn. Ja. Haben ihn abgelehnt. Aber es gab einen kleinen, treuen, gläubigen Überrest. Das ist so ein Thema, was wir immer wieder sehen werden. Vers 10, hört das Wort des Herrn, ihr Anführer von Sodom. Horcht auf die Weisung unseres Volkes, Volk von Gomorra. Also er spricht hier die Leiter von Juda an und das Volk und nennt sie Sodom und Gomorra. Wozu soll mir die Menge eurer Schlachtopfer dienen? Jetzt kritisiert er ihre leere Religiosität. Wozu sollen wir die Menge eurer Schlachtopfer dienen, spricht der Herr. Ich habe die Brandopfer von Widdern und das Fett der Mastkälber satt. Und am Blut von jungen Stieren, Lämmern und jungen Böcken habe ich kein Gefallen. Wenn ihr kommt, um vor meinem Angesicht zu erscheinen, wer hat das von eurer Hand gefordert, meine Vorhöfe zu zertreten? Bringt nicht länger nichtige Speisopfer. Das Räucherwerk ist mir ein Gräuel. Neumond und Sabbat, das Einberufen von Versammlungen, Sünde und Festversammlung ertrage ich nicht, also eure Feste, eure Gottesdienste. Eure Neumonde und eure Feste hasst meine Seele. Sie sind mir zur Last geworden, ich bin es müde, sie zu ertragen. Also, leere Religiosität. Nach außen hin hat es alles gut ausgesehen, die haben all diese Opfer dargebracht, von denen wir gelesen haben, all ihre Feste gefeiert, waren schön religiös, aber ihr Herz war nicht bei Gott. Und ein gottloses Herz in dem Sinn, ein Herz, das ohne Gott ist, das wird auch gottlos und böse und verhält sich dann auch dementsprechend und sehen wir dann Unterdrückung und Ausnutzung, vor allem vor den Armen, die sich nicht vor Gericht verteidigen konnten und Unrecht und so weiter und so fort. Alles Dinge, die der Prophet ankreidet. Also Gott ist nicht interessiert an leerer Religiosität. Jesus hat die Pharisäer mal ihr weiß getünchten Gräber genannt. Ne? Ihr seid äußerlich schön angestrichen, aber innerlich voll Totengebeinen, voll Unreinheit. Und Jesus hat kein Interesse dran. Jesus hat kein Interesse dran, dass wir im Gottesdienst gehen, wenn unser Herz nicht dabei ist. Oder dass wir irgendwelche Gebete oder Lobpreiszeiten abarbeiten, wenn unser Herz dann mit dabei ist. Das interessiert ihn nicht. Wir sehen das immer wieder, dass auch Christen zwar ein Leben in Sünde leben und überhaupt nicht in der Nachfolge von Jesus, aber weiter brav in den Gottesdienst gehen und sehr religiös sind und so tun, als wäre das alles okay oder wäre das alles fein. Und Gott sagt, nee, ich sehe das Herz. Und für mich sind eure Gottesdienste und Opfer und Gebete, all das Ding sind mir ein Gräuel. Hört auf, meine Kirche zu zertreten, würde er heute sagen. Ich hasse das. Ich hasse Religiosität, wenn das Herz nicht dahinter ist. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Paulus schreibt dem Timotheus, die Männer sollen heilige Hände erheben zum Gebet. Das war die Gebetshaltung damals. Er sagt, wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Auch wenn ihr noch so viel betet, höre ich nicht, eure Hände sind voll Blut. Also jemand, der ein Leben voller fauler Kompromisse lebt, der darf nicht erwarten, dass dann seine Gebete erhört werden. Da gibt es ein Problem, ein Beziehungsproblem. Die Beziehung ist gestört. Und Gott ist nicht so ein cooler Automat, wo man irgendwas reinwirft, die Einkaufsliste abarbeitet und dann kommt das raus. Nee, es geht ihm um Beziehung. Gott will Beziehung mit uns und er will unser Herz. In den Sprüchen 21, Vers 27 heißt es, das Schlachtopfer der Gottlosen ist ein Gräuel für den Herrn, wie viel mehr, wenn man es in schändlicher Absicht bringt. Also was ist die Lösung? Die Lösung ist nicht Religiosität, auch nicht unbedingt Gebet, sondern Umkehr, Buße. Vers 16. Wascht euch, reinigt euch, schafft mir eure bösen Taten aus den Augen, hört auf, Böses zu tun, lernt Gutes tun, fragt nach dem Recht, weist den Unterdrücker zurecht, schafft Recht der Weise, führt den Rechtsstreit der Witwe, das waren die Ärmsten in der damaligen Gesellschaft. Also, tut Buße. Micha, der zur selben Zeit prophezeit hat, sagt in Kapitel 6 seines Buches, man hat dir mitgeteilt, Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr von dir, als Recht zu üben und Güte zu lieben und bescheiden zu gehen mit deinem Gott? Leb mit Gott, hab Barmherzigkeit und Güte und tu das, was recht ist. So einfach ist es eigentlich. Das ist, was der Herr will, aber nicht leere Religiosität.
Ja, sagt es auch. Bessert euer Leben und euer Tun. Oder kehrt um, bessert euch. Ja. Also immer die Aufforderung, ja, das Leben zu ändern.
Ja, alle Propheten sagen das. Eigentlich. Und ich meine, Gott sagt uns das, ne? Also besonders in der Familie Gottes. Propheten wenden sich sehr stark gegen soziale Ungerechtigkeit auch, dass da Grenzsteine verrückt werden, sehen wir. Und den Armen, die sich keinen Richter leisten können, oder heute würde man sagen, keinen Anwalt leisten können. Und okay, dann ist das Recht halt gebogen und der Richter wird bestochen und gibt dann dem Recht, der sich hinbiegen konnte. Das sind so die Missstände, die hier angeprangert werden. Und dass sie die Armen nicht im Auge haben. Und Johannes schreibt uns ja was Ähnliches im Johannesbrief. Ne? Wenn du deinen Bruder, den du sehen kannst, nicht praktisch lieben kannst, wie kannst du dann Gott lieben? Sagt er im Prinzip. Und so, wenn dein Bruder hungert, dann gib ihm zu essen. Und wenn er dürstet, dann gib ihm zu trinken. Wenn er nackt ist, dann bekleide ihn. Das sollte eine Selbstverständlichkeit sein für uns als Gemeinde Jesu, dass wir die nichts haben oder schwach sind, tragen und die Überfluss haben, und das sind die meisten von uns, da aushelfen, wenn jemand Not hat. Vers 18, ganz berühmter Vers. Kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden rot wie Karmesin sind, wie Schnee sollen sie weiß werden. Wenn sie rot sind wie Purpur, wie Wolle sollen sie werden. Singen dieses Lied, weiß wie Schnee, scharlachrot meine Sünde.
Das Blut wird,
ich weiß, genau. Weiß wie Schnee, aber ich betreibe mir ist vergeben durch die Kraft deines Bluts, die Liebe, die Wunder tut. Lasst uns miteinander rechten. Lasst uns vernünftig miteinander reden, sagt der Herr. Uns auseinandersetzen. Wenn eure Sünden rot wie Karmesin sind. Und Sünde ist krank, Sünde ist zerstörerisch. Und Gott würde mit uns rechten und sagen, hey, ich sage dir das, was ich dir sage in meinem Wort, weil ich es gut mit dir meine. Das ist der Weg des Heils. Ein heiliges Leben ist ein heiles Leben. Deswegen sagt uns Gott das. Nicht einfach, um uns irgendwelche Regeln zu geben, willkürlich, sondern Sünde ist zerstörerisch. Sünde macht kaputt, Sünde macht krank. Und Sünde haftet an uns. Wir können nicht wirklich was tun, um unsere Sünde abzuarbeiten. Diese Rot wie Karmesin, diese Farbe, mit denen die Gewänder Karmesinrot oder Purpurrot gefärbt wurden, das war eine wasserfeste Farbe, würden wir heute sagen. Das ist nicht mehr rausgegangen. Wenn du dann einen Fleck gekriegt hast, dann war es das. Vielleicht so wie ein Rotbeinfleck oder weißt du, was heute das ist, was absolut nicht rausgeht. Blutflecken, ja.
Wenn du es gleich rauswäscht, dann bleibst du drin.
Aber wenn eure Sünden rot wie Karmesin sind, wie Schnee, sollen sie weiß werden. Wenn sie rot sind wie Purpur, wie Wolle, sollen sie werden. Also es gibt eine Möglichkeit, rein zu werden, verändert zu werden auch. Es gibt so eine Geschichte von einem Pfarrer, der mit seinem Sohn durchs Fenster eine Parade angesehen hat, das war in England. Und der Sohn hat gesagt, schau mal, die Soldaten, die haben weiße Uniformen. Und der Vater hat gesagt, wie, wo, das ist doch rot. Und dann hat er sich zum Sohn runtergebeugt und der hat durch dieses rote Gas durchgesehen und da waren die weiß. Bild dafür, ne? Wenn Gott uns durch das Blut Jesu sieht, durch sein Werk am Kreuz für uns, sieht er uns weiß, bekleidet mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus. Und wir sehen in der Offenbarung die Heiligen bekleidet mit weißen Leinen. Interessant auch, dass diese Farbe, diese Purpur-Karmesin-Farbe, dass die aus Würmern gewonnen wurde. Also es gab einen Wurm, im Hebräisch hießen die Tola, den lateinischen Namen habe ich mir nicht gemerkt, aus denen diese Purpurfarbe gewonnen wurde. Und darin, ich hätte euch ein Foto mitbringen können, ich habe ein Museum in Israel, so ein Glas mit solchen Würmern oder solchen, ich weiß nicht, ob es Würmer sind, aber solche Kriechtiere einfach fotografiert. Und ich finde das deswegen interessant, weil im Psalm 22, ein messianischer Psalm, Jesus vom Kreuz betet, ein Wurm bin ich. Und es ist interessant, bei diesen Würmern oder diesen Tola-Insekten, wenn die Tola-Mama Eier gelegt hat oder ihre Nachkommen hier abgelegt hat, dann ist er an einen Baum hochgeklettert, hat sich an einem Ast befestigt, so fest, dass sie nicht mehr losgekommen ist, hat er ihre Eier gelegt und ist dann gestorben. Und diese Purpurfarbe eben, die da diesem Insekt drinnen sind, die hat dann einen roten Fleck hinterlassen an diesem Baumstamm, nachdem die ganzen Larven ausgekrochen sind und die Mama da auch weg war und aus diesen toten Purpur-Insekten-Mamas haben die übrigens diese Farbe hergestellt, diese Purpur-Farbe. Auf jeden Fall ist so ein roter Fleck geblieben an dem Ast und wenn der dann ausgetrocknet ist, ist er weiß geworden und ist dann wie eine Flocke abgefallen. Das ist das Bild, was Jesaja hier verwendet. Und ich finde es interessant, dass Jesus im Psalm 22 betet, ich bin ein Wurm. Starkes Bild, das ist, was Jesus für uns gemacht hat. Er ist an das Holz gegangen, sozusagen an das Kreuz, um uns rein zu waschen. Und im 1. Johannes 1, Vers 9, auch eine Stelle, die wir alle kennen, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, uns zu vergeben. Alle Ungerechtigkeit, das Blut Jesu reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und wenn wir vom Blut Jesu reden, dann ist es dieses Opferbild, dann spricht es von dem Leben, das perfekte Leben, was Jesus für unser unvollkommenes Leben gegeben hat.
Das steht auch in Jesaja 41, da fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, du armer Haufe Israel, aber das auch nochmal mit dem Wurm nochmal erwähnt. Ich helfe dir, spricht der Herr, dein Erlöser.
Hebräer 9, Vers 14 habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Also dieser neue Bund, diese Reinigung, die wir von Jesus haben. Vers 19, wenn ihr willig seid und hört, sollt ihr das Gute des Landes essen. Wenn ihr euch aber weigert und widerspenstig seid, sollt ihr vom Schwert gefressen werden. Denn der Mund des Herrn hat geredet. Also ganz klar, der Prophet zeigt die Alternativen auf. Ihr könnt umkehren zum Herrn und euch reinigen lassen von ihm, euch neu machen lassen, dann könnt ihr auch den Segen erben, den Gott euch eigentlich geben will. Und das ist Gottes Herz für jeden Einzelnen von uns. Aber wenn ihr euch weigert und widerspenstig seid, dann werdet ihr vom Schwert gefressen werden. Gilt auch für uns, vom Schwert der Sünde. Jede Sünde birgt einen Keim der Zerstörung in sich. Und es macht uns kaputt. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber Gott will uns eigentlich segnen und nicht richten und nicht diese Konsequenzen spüren lassen. Wie ist zur Hure geworden die treue Stadt? Also jetzt nennt er Jerusalem eine Hure. Sie war voller Recht, Gerechtigkeit wohnte darin und jetzt Mörder. Dein Silber ist zu Schlacke geworden, dein edler Wein mit Wasser gepanscht. Also sehr eindrückliche Bilder, glaube ich, muss man nicht viel dazu sagen. Das, was rein war, ist verunreinigt, ist gepanscht. Deine Obersten sind widerspenstige und Diebesgesellen. Jeder von ihnen liebt Bestechungen und jagt Geschenken nach. Stell dir das vor, Jesaja, der da steht irgendwo in Jerusalem und sagt, hier, ihr Obersten, ihr seid Diebe. Der Weise verschaffen sie nicht Recht und der Rechtsstreit der Witwe kommt nicht vor sie. Darum spricht der Herr der Herrscher, der Mächtige Israels, wehe, ich werde mich weiden an meinen Gegnern und Rache nehmen an meinen Feinden. Und ich werde meine Hand gegen dich wenden und werde deine Schlacken ausschmelzen wie mit Pottasche und deine Schlacke beseitigen. Also Gott will sein Volk reinigen, das ist sein Herz. Und er tut es durch Gericht. Er sagt, ich will deine Richter wiederherstellen wie in der ersten Zeit und deine Ratgeber wie im Anfang. Also er will wiederherstellen. Jeremia spricht ja auch davon, dass er ihnen Hirten nach seinem Herzen geben will. Letztendlich sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Sind gleich fertig, ich lese gerade noch die Verse fertig.
Ich muss so lange sitzen.
Danach wird man dich nennen, Stadt der Gerechtigkeit, treue Stadt. Zion wird erlöst werden durch Recht und die, die in ihm umkehren, durch Gerechtigkeit. Aber Zerbruch trifft die Abtrünnigen und Sünder, alle miteinander, und die den Herrn verlassen werden, umkommen. Das gilt auch für uns heute. Auf der anderen Seite, Zion wird erlöst werden. Zion im Neuen Testament, Neue Jerusalem, Tempel, Bild auf die Gemeinde, auf die, die dem Messias angenommen werden. Durch ihn werden wir erlöst. Er ist unser Erlöser. Also die den Herrn verlassen werden umkommen, denn sie werden beschämt werden wegen der Terebinden, die ihr begehrt. Und ihr werdet schamrot werden wegen der Gärten, die ihr erwählt habt. Denn ihr werdet sein wie eine Terebinte, deren Laub verwelkt ist und wie ein Garten, der kein Wasser hat. Und der Starke wird zu Werg werden, also schwach, und sein Tun zum Funken. Und beide miteinander werden sie brennen und niemand wird löschen. Wenn der Herr richtet, dann kann niemand das ändern. Ja, jetzt hören wir mit einer Gerichtsstelle auf. Dafür fangen wir nächstes Mal mit einer Verheißung an. Das ist auch was, was wir immer sehen in Jesaja. Es geht immer hin und her zwischen Gericht und Verheißung, Gericht, Verheißung, Gericht, Verheißung. Und jetzt selbst in diesem Abschnitt, wo es so sehr um Gericht und Anklage geht, hat er immer wieder so Lichtblicke drin und so Paragraphen drin, wo es hier um das künftige Friedensreich des Messias, die Herrschaft, die Zeit des Messias geht, wo alles anders wird und alles heil wird und alles rein wird und gut wird. Und das schauen wir uns nächstes Mal an. Vater, ich möchte Danke sagen heute Abend für dein Wort. Ich danke dir für den Propheten Jesaja, dass wir das studieren dürfen, dass es steckt so viel drin, so viel von dir steckt da drin Herr Jesus. Und ich möchte einfach beten, dass wir dich sehen und dass es unsere Herzen anfacht und dass wir dir begeistert nachfolgen, Herr, dass wir uns das wirklich zu Herzen nehmen, was wir hier lesen. Dass wir nicht solche sind, die sich von dir abwenden, wenn es ihnen gut geht, und die vergessen, dass du unser Gott bist und unser Retter und der, der uns alles gegeben hat, was wir haben. Du hast uns so reich beschenkt, Herr. Wir sind so reiche Menschen, materiell, aber vor allem auch geistlich. Das, was Jesus für uns getan hat. Ich danke dir, dass wir als erlöste Menschen heute hier sitzen dürfen, weil wir dir vertrauen. In Jesu Namen.